Willkommen zu Zoomer meets Boomer, dem Podcast, der zeigt, dass uns mehr verbindet, als uns trennt. Mir gegenüber sitzt Michael Trautmann, fast 60 Jahre alt, Unternehmer und New Work-Experte mit jahrzehntelanger Management-Erfahrung. Mein Vater und ein echter Boomer.
Und mir gegenüber sitzt Oskar Trautmann, mein Sohn und ein echter Zoomer, 28 Jahre alt, Digitalstratege und Dozent. Zusammen tauchen wir in die neue Arbeitswelt und die unterschiedlichen Perspektiven aller Generationen ein.
In unseren wöchentlichen Gesprächen suchen wir nach Wegen, wie wir unsere Generationen näher zusammenbringen können. Trotz unserer Unterschiede finden wir oft überraschend viel Gemeinsames. Und wenn wir mal nicht weiter wissen, dann holen wir uns einfach Gäste dazu.
Genau, Oskar. Wir wollen mit Vorurteilen aufräumen und beweisen, dass lebenslanges Lernen und gegenseitiges Mentoring uns alle stärker macht und Brücken schafft.
Lasst uns zusammen lernen, wachsen und Vorurteile in dieser wilden Arbeitswelt überwinden.
Babs, grüß dich.
Hey, Oskar, wie schön. Ich freue mich, auch wenn ich Riverside nur die zweitbeste Lösung finde und super gerne jetzt bei dir wäre. Ich freue mich einfach, dass wir durch unseren Podcast nie wieder so den Faden verlieren, wie ich den vielleicht auch in der Vergangenheit manchmal verloren habe. Also echt cool. Ich freue mich ganz toll auf die Session mit dir.
Yes, same. Wo erwische ich dich gerade?
Ich bin in Berlin bei Rivertea, einem Kunden von uns. Müssen wir aufpassen. Riverside ist unsere Software, mit der wir arbeiten. Rivertea ist der Kunde. Eine Bertelsmann-Tochter, wo wir Leadership-Ausbildung machen für 500 Führungskräfte über 2 Jahre, ein richtig geiles, tolles, großes Projekt. Da habe ich gerade 3 Tage gearbeitet, habe noch ganz hoch Adrenalin, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das hält auch noch durch die Podcast-Folge und dann probably auf der Rückfahrt im Zug wird es dann wahrscheinlich ein bisschen runtergehen. Das ist ja auch gut so.
Absolut fair. Ist ja auch schon Donnerstag.
Und du? Wo bist du?
Ich bin am schönen Bodensee. Letzte Woche habe ich angefangen, wieder an der Uni zu unterrichten. Gestern aus München wiedergekommen hatte ein sehr schönes Interview mit Lara von Archiv Abel. Muss ich dir mal schicken. Das ist auch eine junge Gen-Zerin, die ihr Medizinstudium abgebrochen hat, weil sie Bock hatte, ein Printmagazin zu machen. Sowas finde ich sehr unterstützenswert. War ein super cooles Gespräch. Schön. Haben wir auch über KI gesprochen und auch ganz viel über das Thema der heutigen Folge, und zwar das Thema Ängste. Deswegen dachte ich mir...
Mutiges Thema, super.
Es ergibt Sinn, nach den Berufen der Zukunft nochmal in dieses Thema reinzuschauen. Da auch, also ich bin jetzt gerade wieder an der Uni und letztes Jahr hatte sich auch eine Studentin von mir gewünscht, dass wir da mal drüber sprechen. Ich dachte jetzt, Folge 54 sollten wir das spätestens mal gemacht haben.
Ja, wir haben ja das, was ich jetzt gut finde, du hast ja mal gesagt, pass auf Papi, darüber reden wir dann irgendwann mal mit jemandem, der mehr Ahnung hat, aber da wir beide uns mit dem Thema Ängste auch auskennen, können wir das ruhig auch mal Vater und Sohn Gespräch machen, und wenn wir danach das Gefühl haben, wir holen uns nochmal vielleicht Nora dazu, dann machen wir das, Psychologin. Ne? Aber jetzt machen wir erstmal wir beide.
Mit Nora. Nora müssen wir sowieso nochmal sprechen, nach dem neuen Buch. Aber ich glaube, tendenziell ist es auch wichtig, da zu unterscheiden. Also Angst ist ja nicht gleich Panik. Also ich würde sagen, so, es signalisiert immer einen Veränderungsdruck. Aber wenn es richtig genutzt wird, kann es ja auch ein Innovationstreiber sein. Dafür müssen wir natürlich viel berücksichtigen. Aber auch da, wie so oft in diesen Folgen, würde ich natürlich gerne auch von dir lernen. Also ich meine, du bist mit Ängsten groß geworden. Eure Generation ist mit Ängsten groß geworden. Ich würde gerne darüber sprechen, was so damals eure Themen, eure Sorgen waren, wie die dich auch geprägt haben. Weil ich meine, das Thema Umweltkrise war ja auch bei euch schon ein Thema. Du hast dazu promoviert, im weitesten Sinne. Und die Ölkrise, was das so mit dir gemacht hat, mit deinem Blick auf die Welt und was gerade bei uns irgendwie die Themen sind. Und ja, wie man vielleicht auch lernt, damit umzugehen. Ich hatte jetzt heute einen ganz spannenden, ganz kurzen Bericht gesehen in der Mittagspause, dass 60% oder 66% mehr hochqualifizierte Studentinnen und Studenten arbeitslos sind als noch vor 4, 5 Jahren, weil eben diese ganzen Bereiche nicht mehr einstellen. Also dann im Bereich der Maschinenbau, Ingenieure, der Softwareentwickler, im Consulting, egal wo, ist KI natürlich gerade so ein bisschen der Sensenmann.
Der Roadblocker, ja.
Der da durchgeht, und wenn, dann wollen nur Leute mit Erfahrung gesucht werden. Das ist, glaube ich, ganz viel, was gerade so die Ängste und Unsicherheiten bei uns antreibt, wo wir auch mit Lilibet drüber gesprochen hatten in unserer Folge. Aber ja, jetzt würde ich gerne mal verstehen, siehst du das ähnlich? Ist für dich auch Angst nicht gleich Panik? Und was war das für dich damals so in der Zeit, in der ich jetzt gerade bin, für ein Thema?
Ja, also ich danke dir erstmal für die tolle Vorbereitung. Es ist echt großartig, wie du dich in die Folgen reinbohrst, auch vorher. In der Tat erinnere ich ein paar Dinge, vor denen ich früher Angst hatte. Das sind nicht viele. Da kommen wir vielleicht später nochmal dazu, wenn wir so über mein psychologisches Grundmuster oder meine Grundmuster reden. Ich habe Angst gehabt, als die Ölkrise war und als wir sowas wie autofreie Sonntage haben, da habe ich wirklich gedacht, oh mein Gott, was ist hier los, so, was passiert hier? Unspezifische Ängste, ich kann ja nicht mal sagen, wovor genau, aber irgendwie war das schwierig. Und dann weiß ich, dass ich, ich bin ja 64 geboren, so mit 16, also das war dann vielleicht so Anfang der 80er Jahre, dass ich wirklich so, ich erinnere diesen Wort NATO-Doppelbeschluss und da gab's Dinge, die mir Angst gemacht haben. Also was Angst vor einem Atomkrieg und so, das war durchaus da. Das kann ich erinnern.
Ja, ich glaube, 60% der Deutschen hatten damals Angst vor dem Atomkrieg, ne?
Ja, und das wäre mal spannend zu hören, wie viel das heute haben, weil das ja heute sehr viel häufiger in den Mund genommen wird, auch von Politikern und auch, sagen wir, wenn man ChatGPT heute fragt und Prognosen drauf gibt. Also das ist ja wieder ein Thema, was da ist. Aber das war früher eben viel, viel weniger Themen. Und es war natürlich eine völlig andere Art und Weise der Informationsbeschaffung, Versorgung. Also es hat sich damals wirklich ja jeder Deutsche um die Lagerfeuer der Nation, also die Tagesschau, die Heute-Nachrichten versammelt. Und dann gab es vielleicht irgendwie eine Tageszeitung lokal und in einigen vielleicht ein bisschen Bildungshaushalten gab es dann noch sowas wie eine Zeit oder eine Frankfurter oder eine Süddeutsche oder völlig verrückten Spiegel, aber viel mehr war das ja nicht, ne? Was man so hatte, um die Informationen
Meinung zu bilden.
Ja, genau. Also das gab es früher, die Ängste waren da, aber ging dann auch weg. Wir sind dann ja quasi danach in die 90er gekommen, das waren ja 90er, Anfang 2000er, ja, so auch Jahrzehnte, wo dann doch sehr viel das Thema Wachstum und Möglichkeiten und Chancen und Globalisierung, das wird toll für uns alle kam. Und wir sind schon, die Boomer sind schon und vielleicht die auch X-Generation X, also die jüngeren Boomer, so wie ich, und die älteren X, wir sind, glaube ich, schon in einer sehr privilegierten Lage geboren worden, ne? So mit dem Ziel unserer Eltern, ja, die sollen es mal besser haben. Und dann mit X kam ja das Thema Konsum auch und Genuss auf, Reisen. Da haben wir schon, glaube ich, deutlich weniger zu stehen gehabt als die Generation vor uns, ne? Die Silent Generation und die im Krieg waren, die das wirklich erlebt haben, wie deine Großeltern, die ja alle vier das erlebt haben. Die sind geboren, deine Großeltern zwischen 1936, mütterlicherseits Großvater, 38, väterlicherseits Großvater, 40, mütterlicherseits Großmutter und 42, mütterlicherseits, väterlicherseits Großmutter. Ne? Also innerhalb von diesen Jahren. Meine Mutter, also die Jüngste im Bunde, zwar gegen Ende des Krieges geboren, aber ist natürlich mit dem Thema Flucht und so weiter auch groß geworden. Der Großvater war über 10 Jahre in Kriegsgefangenschaft, den hat sie kennengelernt, als ja quasi gerade in die Pubertät kommend. Also ich glaube 12 Jahre war er in Kriegsgefangenschaft. Da gab es auch Versorgungsängste und so weiter. Also das Thema, die Generation vor uns, die haben andere Ängste gehabt, viel mehr Ängste, mit Sicherheit auch ganz viele Traumata, die nicht bearbeitet worden sind. Und natürlich die Generation nach uns noch viel mehr. Und ich vielleicht, wenn du mal ein bisschen erzählst, kann ich mal so sagen, wo mir das erste Mal bewusst geworden ist, was wir auch so eurer Generation zugemutet haben. Du wirst sicherlich ganz schnell dich erinnern an die Situation. Ich weiß noch, als du deinen Geburtstag mal an der Ostsee gefeiert hast, als wir gerade da im Ferienhaus hatten, so ein kleines mit 10 Freunden, und dann wart ihr so vielleicht 13, 14, ich glaube, du bist 14 geworden, und ich habe mich weichklopfen lassen, dass ihr einen Film ab 16 guckt, aber unter der Bedingung, dass ich mitgucken darf. Und das war irgendwie so ein typischer amerikanischer Überhöhungshelden-Epos, wo die irgendwie im Middle East mit irgendeiner Special Ops-Truppe da irgendwie einmarschiert sind und irgendwie die Welt gerettet haben oder was weiß ich.
Ja, ja.
Und dann, weil das schon auch ziemlich brutal war, das Ding, haben wir angefangen darüber zu reden, weil mir es wichtig war, dass ich euch damit nicht alleine lasse. Und dann sind wir, ich weiß gar nicht, wer da das erste Stichwort gegeben hat, aber drauf gekommen, da kam auf einmal die Frage auf, wie habt ihr eigentlich damals 9/11 erlebt? Und das, ich weiß doch, ich habe wirklich danach heulend im Bett gelegen. Also als ich diese wirklich berührenden Geschichten von euch gehört habe, wie sehr ihr euch erinnern konntet. Und vielleicht können wir das immer so als Einstieg nehmen und dann
ein bisschen
auf den Research, ja?
Nee, finde ich einen guten Punkt. Also das ist, glaube ich, schon ja für ganz viele, zumindest der älteren Gen Zler, der jüngeren Gen Yler, Millennials so ein Thema, was ganz stark diese erste große Angst und so eine substanzielle Veränderung in der westlichen Welt ausgelöst hat. Ne? Also von wir können, wie wir wollen, in den Flughafen und chillen und irgendwie hat keiner wirklich Angst davor, dass irgendwas Schlimmes passiert. Ja, irgendwo auf der Welt gibt es irgendwo vielleicht mal einen Krisenherd, aber auch damals war ja Informationsbeschaffung auch noch eher klassisch über Printmedien im Jahr 2001. So, und ich meine, damals habe ich mich nicht über Printmedien auseinandergesetzt, sondern meine Mickey-Maus-Hefte gelesen. Ja, aber trotzdem war das irgendwie ein einschneidender Moment, wo man einfach gemerkt hat, was das mit den Eltern gemacht hat, was das für ein Schockmoment war. So ein bisschen ja nicht der Fall der freien Welt, aber dass halt der Big Brother so verletzlich ist. Und war schon auf jeden Fall ein spannendes Erlebnis. Ne? Deswegen lustig, dass du die Geschichte, du erzählst ja relativ oft, dass das für dich so einschneidend war. Das finde ich auch spannend. Aber war ja so ein bisschen Foreshadowing auf das, was kommen sollte. Ne? Also,
magst du noch mal teilen, wie du das erlebt hast damals?
Ja, ich weiß nur, dass bei uns zu Hause ich irgendwie runtergekommen bin und ihr beide, glaube ich, geheult habt.
Ja, ich war nicht da. Ja, genau, Mama. Genau, ja.
Und ich eben auch nicht wusste, was da los ist, aber hab dieses Bild auf jeden Fall noch. Ja, wie gesagt, ein bisschen Foreshadowing auf das, was so kommt. Am Ende gab es gefühlt nach der WM 2006, ging es bergab. Also, das war so die letzte unbeschwerte Zeit, also vielleicht auch WM 2014. So. Da bin ich da gerade aus dem Abitur raus und dann ging es ja um die Zeit los mit der Krim-Annexion und dann kam alles Weitere. Ne? Also noch deutlich stärkeres Bewusstsein dafür, was die Klimakrise mit uns macht. Dann Social Media immer mehr in den Alltag integriert wurde und da habe ich auch gemerkt, was das mit mir gemacht hat. Ne? Also schon auch im jungen Alter, wie das mein Denken dominiert hat. Deswegen habe ich ja vor vielen Jahren schon aufgehört, irgendwie Instagram irgendwas zu benutzen und mache halt noch LinkedIn, weil für nette Kontakte, aber werde ich nicht müde zu sagen, alle meine Jungs, die kein Social Media haben, denen geht es besser als denen, die es haben. Und das jeder kann das auch gut für sich nutzen, aber zumindest sehe ich da eine Korrelation. Je weniger man es nutzt, desto besser geht es einem. Aber all diese Themen kamen halt auf einmal. Ne? Also diese gesellschaftlichen Veränderungen durch Social Media, wo wir leben, wie wir leben, auch dadurch mentale Gesundheit wird sicherlich was damit zu tun haben, was wir gerade für eine Welle haben, die auf uns zurollt. Ich war ja da auch schon sehr früh auf meiner eigenen mentalen Reise und dann ging es natürlich durch Covid wieder in eine nächste super wilde Phase, dann wieder in den Krieg, dann davor und danach ja noch die Trump-Jahre, wo auf einmal dann das, was man sich vorher mühsam erarbeitet hatte, an sozialen Werten und ja Fortschritt, auch im Sinne der Gleichberechtigung, der Kultur, wie sie uns, glaube ich, alle irgendwie wünschen, schon wieder 20 Schritte nach hinten gegangen ist. Und jetzt eben die starke Veränderung im Kontext von Lebenshaltungskosten, wie wir das wahrnehmen, dann Jobsicherheit, die nicht mehr besteht, durch eben Wirtschaftskrisen, die gefühlt im Monatszyklus kommen. Ja, es ist auf jeden Fall wild und gar nicht so leicht, sich da so gut zurechtzufinden. Also ich glaube, je mehr man sich Zeit für sich nimmt, mal rausnimmt, in die Natur geht, also ich weiß auch, wie das ganze Wochenende da am Weiher mit meinen Jungs, das merke ich schon auch, ja, aufs Handy zu schauen, wenn ich tagsüber von morgens bis spät abends da an den KI-Agenten rumschraube, ist das schon sinnvoll, sich dann in der Freizeit wirklich damit nicht zu befassen, weil auch da habe ich ja, ich habe bei meinem eigenen Job Angst, dass ich Leuten den Job wegnehme, weil das ja de facto ist, was ich irgendwo mache, wenn sich Leute gar nicht mit KI beschäftigen wollen.
Ja.
Und selbst, obwohl ich mich ja irgendwo bestärkt fühle in dem, was ich tue und weiß, ich bin froh, dass wir das in Deutschland machen mit europäischen Werten und dass wir das anders machen als jetzt ein Elon Musk oder irgendwelche Venture-Capital-Nasen aus dem Silicon Valley, denke ich mir trotzdem, ja, wir sind halt auch nur ein ganz kleiner Tropfen und trotzdem wird es dafür sorgen, dass vielleicht irgendwann mal seinen Job verliert. Ist auch kein super Gefühl. Wenn ich ganz viel Effizienzen schaffen kann und die Umwelt eventuell sogar retten kann. Aber wenn wir dann auf der anderen Seite auch sehen, boah, KI-Systeme werden auf Atomwaffen losgelassen in den USA. Es ist halt maximal wild. Also maximaler Alltagsstress, mentale Gesundheit, Social Media. Jobunsicherheit, Klimakrise, Lebenshaltungskosten, all das rasselt so zusammen auf unsere Generation besonders ein. Und ich meine, wir sind die letzte Generation, die noch erben wird. So, ich will nicht
wissen. Warum glaubst du das? Erzähl mal, warum glaubst du nicht, dass andere Generationen erben werden?
Naja, also ich meine, das Ding ist, der reine Vermögensaufbau vor in eurem Alter, als ihr jung wart, hat ja ein Gehalt dafür gereicht, beziehungsweise die Generation davor, um vielleicht zwei Autos zu finanzieren, Haus, selbst wenn man Teil des Mittelstands war. Mhm. Wenn man sich jetzt mal ausrechnet, was man aktuell im Mittelstand verdient, was ja dann nach Steuern zwischen, keine Ahnung, 2.500-3.000 Euro sind, wenn du dir dann die Mieten anschaust, in einer Großstadt, die wahrscheinlich pro Person zwischen 800-900 Euro liegen, zumindest wenn du München, Berlin und Hamburg schaust, dann gibt im Schnitt ein Personenhaushalt 400 bis 500 Euro im Monat für Lebensmittel aus. Dann ist schon mal die Hälfte deines Nettoeinkommens aufgefressen. Und also wenn du 3.000 Euro verdienst, was ja ein guter Verdienst ist, das verdienen Junioren gerade beileibe nicht, obwohl ihnen versprochen wird, dass sie 60, 80, 100.000 Euro einsteigen. Die Gegenwart, die Realität ist ja nicht ganz so rosig, wie einem das irgendwelche Internet-Links oder auch gerne mal die Unis so weiß machen wollen. Ja, und dann kannst du natürlich noch alles andere dazu rechnen, an Versicherungen, an, wenn du noch ein Auto hast, mobil sein möchtest. Ne? Also,
das heißt, du glaubst quasi, dass die Generation, die jetzt noch erbt, das Erbe braucht, um überhaupt das Leben zu führen und deswegen, und das auch aufbraucht, das Erbe, und es dann nicht weitervererbt. Genau. Also im Durchschnitt, ja, okay.
Genau, verstanden. Plus der Staat braucht natürlich, um seinen Verwaltungsapparat, der nicht kleiner wird, auch das Geld, um den weiter zu finanzieren und weiter am Laufen zu halten. Ne? Und ich meine, dementsprechend sehe ich gerade kein Szenario, wo die Generation, die jetzt dann nachkommt mit Alpha und was wird die neue?
Beta,
okay, oh Gott. Ja, kein Wunder, dass die gebeutelt sind. Bei dem Namen ist auch schwierig.
Ja.
Deswegen ist, glaube ich, die Angst irgendwo rechtfertigt. Ob es tendenziell was Schlechtes sein muss, steht, glaube ich, nochmal auf einem anderen Blatt. Also wir haben ja immer anders gelebt. Also rein gesellschaftlich hat sich das ja immer gewandelt. Hm. 100 Jahren hat noch jeder zu Hause sein Gemüse gezogen. Ich glaube nicht, dass uns das schlecht tat, dass wir mal ein bisschen auf die Bremse drücken und das aus einem anderen Blickwinkel betrachten und vielleicht Erfolg nicht gebunden ist an Supergehalt, zwei Autos, ein Familienhaus. Das obliegt jedem selber, ob man das als persönlichen Erfolg definiert. Aber ich glaube auch, das wird sich gesellschaftlich ändern. Trotzdem, Status quo jetzt. Man sieht halt auch, ich leite damit immer gerne meine Gen Z-Leadership-Vorträge ein. Wir sehen, dass die junge Generation überhaupt nicht faul ist, aber sie sind erschöpft. So, sie sind fertig, das sagt ja auch die Gallup-Studie von 2025. Und das kann ich verstehen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt, wo wir ja einfach vielleicht schauen müssen, wie man da gemeinschaftlich rauskommt, gesellschaftlich. Wie ist da so dein Gefühl?
Ja, also ich finde, ich bin, danke dir erstmal fürs Teilen, dass ich das auch mal nochmal ein bisschen anhand von Themen nochmal das ganze Bild kriege, weil mir na, auch aus Gesprächen mit dir und deinem Bruder und euren Freunden ist mir schon klar, was eure Generation so für Themen hat. Aber das mal so konkret gemacht zu kriegen, erstmal vielen Dank dafür. Und ich sehe, wenn ich mir die aktuellen Diskussionen angucke, wie die neue Regierung, ich will das jetzt gar nicht bewerten, ich beschreibe es jetzt erstmal, ja, sehr viel jetzt für die Rentner tut, ne, die ja auch zahlenmäßig überlegen sind, und die kommenden Rentner, also meine Generation, sehr viel wird da getan, wo man irgendwie das Gefühl hat, kann irgendwie nicht die Lösung sein. Ne? Also ich bin auch ein großer Kritiker, dass so SPD-Politiker dann so Sätze sagen wie Rentenaltererhöhung nicht mit uns, so wo man sagt, hey, ihr müsst mal anfangen, auch wenn ihr das Gefühl habt, ihr challenge euer Wählerpotenzial, ihr müsst mal anfangen, ehrlich zu sein und zu sagen, hey, das funktioniert nicht.
Ne? Also Leute sterben auch nicht mehr mit 68. Ist halt einfach so. Die Leute werden halt 85, 86 so, und dementsprechend früher, als das eingeführt wurde, sind die Leute halt auch noch mit Ende 70 über die Jordan gegangen.
Ist halt genau, und ich höre immer, ich muss das nochmal recherchieren irgendwann, angeblich als das Rentensystem das wir kennen, gestartet wurde, war Adenauer der Kanzler, und irgendwie muss dem wohl schon bewusst geworden sein, dass das irgendwie challenging ist, und hat dann so gefragt, ja, funktioniert denn das? Ja, dann wurde eben so angeblich gesagt, ich weiß nicht, ob es ein Urban Mythos ist oder ob es stimmt, ja, irgendwann wird es nicht mehr funktionieren, aber dann sind sie lange tot. So, also, und das ist doch ein Moment, das kann doch einfach nicht wahr sein. Und du weißt, ich bin auf jeden Fall eher ein Sozial- eingestellter Mensch und ich finde es toll, dass wir ein Absicherungssystem haben, wie wir das haben. Aber das muss finanziert werden. Das kann, ne? Wir haben irgendwie, Ralf Senkmann ist ja immer der mich so aus meiner, unser Freund Ralf, der mich aus meiner Komfortzone rausholt, mir dann eben so Zahlen sagt, okay, wir haben 17 Millionen Leute in Deutschland, die Steuern zahlen. Ja, wir sind 82 Millionen. Das kann ja auf Dauer nicht funktionieren. Es werden ja eher weniger statt mehr. Geburtenrate bei 1,37. Wir werden immer älter. Ich höre ganz, ganz oft auch von mittelständischen Unternehmern und Unternehmern, ja, die Boomer, die sich leisten können, die hören zu früh auf zu arbeiten. Oh, nee, reicht mir, 4 Tage reicht mir. Oh ja, lass mal so ein Modell auch bauen. So Early Retirement, volles Gehalt, aber 6 Jahre. Also ich bin jetzt bewusst unfair und ich meine ausdrücklich nicht die Leute, die sich die Knochen kaputt gemacht haben und nee, 60 nicht mehr können. Aber hallo, dieses Märchen ist auch bald auserzählt und es gibt genug Berufe, wo noch was geht. Und wo man sich auch fragen kann, ja, vielleicht gibt es noch neue Berufe, vielleicht gibt es irgendwelche Möglichkeiten, sich ins Gemeinwohl einzubringen, Sozial, Pflege, Kinderbetreuung, I have no idea. Aber ich glaube einfach, wir müssen alle ran und wir müssen, ja. Also meine Generation muss länger arbeiten, mal davon abgesehen, dass es für mich nicht schlimm ist, weil ich sowieso nicht vorhatte, mit 65 oder 68 aufzuhören, also ne, solange meine Gesundheit stimmt, werde ich wahrscheinlich auch mit 75 noch arbeiten. Ja, ich bin privilegiert, ja, weiß ich, aber...
Gut, du hast den Privileg ja selber aufgebaut, ja, ne? Also ich meine, du kommst ja jetzt auch nicht irgendwie aus einer Familie, wo das alles gegeben ist, so, sondern du hast ja alles selber aufgebaut, so, und dann ist es auch fair. Ja. Ich finde auch da, also ich spreche da gerne mit meinem Schwiegervater drüber, der eben mit 15 angefangen hat zu arbeiten, und da absolut ich das Verständnis habe, wenn man dann schon wirklich also 50 Jahre gearbeitet hat und auch natürlich sehr viel körperlich am Anfang, dass man irgendwann keinen Bock mehr darauf hat, verstehe ich total. Aber dadurch, dass so viele von uns ja auch nicht körperlich arbeiten und gerade da ja auch eine gewisse soziale Verantwortung besteht, meiner Meinung nach, ist das, glaube ich, ein guter Punkt, wie man auch helfen kann, sag ich mal, Brücken zu schlagen. Ja. Weil auch das sprechen wir immer wieder drüber, bietet euch an in euren Firmen, in freiwilligen Themen. Es ist, glaube ich, kann beiden Seiten nur helfen. Da gibt es ja auch mehr als genug Zahlen, die das belegen, dass beide Seiten am Ende es besser geht. Und ja, also ich glaube auch tendenziell ist es da auch fair, sich die Ängste der jungen Generation anzuschauen. Und wie gesagt, wenn man die Zahlen sich anschaut und das mal hochrechnet, also das ist ja das Schöne und das Problem, dass eben Informationsbeschaffung heutzutage deutlich leichter geht als noch vor 30, 40 Jahren. So, die Leute wissen halt auch einfach, wir tauschen uns aus. Meine Generation, wir erzählen uns, was wir verdienen, damit zum Beispiel meine Kolleginnen nicht weniger verdienen als ich, nur weil ich ein Mann bin. Und das ist viel, viel normaler. Das war früher nicht so. Wir tauschen uns darüber aus, wollen wir überhaupt Kinder oder haben wir das Gefühl, die können niemals auf dem Standard leben, auf dem wir leben können. Das ist ja eine Frage, die ich mit fast allen Freundinnen und Freunden zu einem gewissen Prozentsatz habe oder zu einem gewissen Degree. So. Und das ist, glaube ich, wenn wir gesellschaftlich das so erhalten wollen, wie wir es die letzten 30, 40, 50 Jahre gemacht haben, müssen wir darüber sprechen, müssen wir die Ängste auch ernst nehmen und die Ängste besprechen. Und ja, dass es halt nicht zu dieser Panik kommt, beziehungsweise das Panik, das alles so überbügelt, sondern dass wir Lösungen schaffen. Und da finde ich zum Beispiel Yasemin, unsere gemeinsame Freundin, ja mittlerweile ein super Beispiel, die sagt, okay, dann es gibt eine Partei, wo ich mich wohlfühle, das ist Volt. Ob die gewählt werden oder nicht, ist egal, aber da habe ich eine Stimme und da kann ich mich positionieren. So eine Partei stellt sie dann auch direkt auf, weil die merken, okay, das ist eine krasse Frau, die versteht, was sie tut und was sie sagt und kann und will was bewegen. Und ich habe auch gemerkt, als ich dann bei den Volt-Wahlkampfveranstaltungen war, dass ich mich total empowered gefühlt habe, wenn ich die da diskutieren sehen habe und den Damian. Da dachte ich mir, okay, da sehe ich mich, da fühle ich mich repräsentiert. Das ist moderne linke Politik, finde ich super. Aber tendenziell ist es halt einfach trotzdem wichtig, das auch wahrzunehmen. Und das kann, glaube ich, auch ganz stark helfen, so meiner Generation. Ja. Ängste abzubauen, wenn man sich involviert. Natürlich, wir haben alle genug zu tun, wir haben alle genug Hobbys, wir haben alle genug Themen. Aber ja, tendenziell ist das, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Also die wenigsten Leute fühlen sich überhaupt politisch vertreten. Also die letzte Jugendstudie hat, glaube ich, 30% der 14- bis 29-Jährigen da verortet, die sich politisch vertreten fühlen. Ja. Und die 70% haben aber auch einen Anteil daran. Und jeder, der erwachsen ist, kann sich natürlich auch da einbringen und Veränderungen vorantreiben. Die Leute haben ja auch, und das merke ich ja, egal ob ich in der Uni bin, ob ich in der Arbeit bin, ob ich in verschiedenen Firmen bin, die Leute haben ja auch Lust, gerade die aktuellen Themen anzugehen. Alle verstehen, was KI für einen Impact hat. dass das auch ganz viel Gutes bringen kann. Trotzdem finden wir uns alle immer wieder in diesen Doom-Scrolling-Szenarien, dass wir die ganze Zeit Shorts durchballern auf TikTok, auf YouTube, auf Instagram. Da muss man halt auch einfach rauskommen. Ne? Also auch ja. So eine soziale Hygiene und so ein Bewusstsein für das, was wir hier eigentlich erhalten wollen. Unsere Kultur, unsere Werte, unsere Natur ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, um da auch aus dieser ja, Furcht rauszukommen und vielleicht die Angst in was Positives umzumünzen. Und das
du hast jetzt eine ganze Reihe von Sachen so quasi in Nebensätzen gesagt, was wir machen können. Lass uns mal ruhig da nochmal rangehen. Was sind so Hebel, Tools, die jetzt, und ich sehe nicht nur deine Generation, sondern eigentlich alle Generationen, aber für deine Generation finde ich es natürlich noch wichtiger. Was können wir machen, um aus Angst eine positive Energie zu machen? Na, was sind vielleicht auch kleine Übungen oder so, die unsere HörerInnen dann mal versuchen können, um diese Hebel auch wirksam zu machen? Das fand ich eine super, super Idee. Ja?
Also ich meine, erstmal Fakten checken ist, glaube ich, super für alle Seiten. Also eine gefühlte Wahrheit ist immer mächtiger. Aber dass man sich wirklich damit mal auseinandersetzt, wie zum Beispiel diesen Zahlen, was bedeutet es eigentlich, gerade Teil der Mittelschicht zu sein, gerade Geld zu verdienen, um dann vielleicht auch aus einer Perspektive der älteren Generation sich damit reinversetzen zu können, was, also das mal zu vergleichen mit was das Gehalt früher machen konnte und was das früher bedeutet hat, sich dann aber auch aus der jüngeren Generation mal hinein zu versetzen, was die älteren Generationen schon geleistet haben, durchgemacht haben, sich darüber auszutauschen. Aber Zahlen und Fakten sind in dieser postfaktischen Welt immer mehr abhanden gekommen und ich als Wissenschaftler am Herzen plädiere immer dazu, sich dann auch anzuschauen, was ist die Wahrheit, was ist die wissenschaftlich belegte Wahrheit. Und ich glaube, das ist ein guter Schritt, um wegzugehen von diesem Gefühlten hin zu, okay, was ist tatsächlich der Status quo? Ja. Und dann eben auch zu schauen, was kann ich denn vielleicht dagegen machen? Ist es gerade ein politisches Thema? Kann ich vielleicht was verändern? Kann ich eine Bewegung starten? Kann ich mit meinen Freunden mich da erstmal zu austauschen? Kann ich auch nur auf eine Demo gehen? Ich glaube, wenn man sich als Teil der Veränderung fühlt, dann ist es immer leichter, mit den Veränderungen umzugehen. Und auch so dieses Thema Selbstwirksamkeit durch Skills, also das ist, glaube ich, nicht nur für meine Generation, auch für eure wichtig, zu sagen, hey, okay, ich mache jetzt mal täglich 15 Minuten, nutze ich ein KI-Tool, vielleicht erstmal, um eine Reise zu planen, mein Hobby zu planen. Das muss ja gar nichts für die Arbeit sein. Aber ich spüre eben auch ganz oft diese Angst, abgehängt zu werden bei den älteren Generationen.
Ja.
Und KI kann ja wirklich das Tool sein, das die Brücke zur Digitalisierung schlägt. Weil man kann mit ChatGPT einen Screenshot von jeder App machen, von jedem Tool, egal, was man nicht versteht auf der Welt, man kann sich in seiner Sprache für einen Fünfjährigen, für 12, 17, 18, 20, 65
erklären lassen.
Für eine Journalistin, für einen Manager, für einen Autoverkäufer, Autoverkäuferin erklären lassen. Und das ist ja eine Demokratisierung von Wissen, wie wir sie noch nie gehabt haben.
Ja.
Also das kann ja ganz, ganz viel bringen. Man muss einfach nur täglich sich damit auseinandersetzen.
Ja. Und ich kann das bestätigen, ne? Also jetzt auch mal für meine Generation, wenn Leute zuhören. Ich habe ja den Wake-up-Moment gehabt vor ein paar Jahren, als ich mit dir im Auto war und du dann quasi mit KI, ich glaube, da hast du dir die Voice-Brücke noch selber gebaut. Da gab es, glaube ich, noch gar nicht Whisper als Schnittstelle zu ChatGPT. Mhm. Da hast du was Eigenes gehabt und innerhalb von 6 Stunden Autofahrt hast du da ein Workpensum gemacht, weil du einfach ChatGPT 3 oder was immer das da war, ich weiß es gar nicht mehr, oder 3.5, keine Ahnung, auf jeden Fall warst du unfassbar effektiv und ich sehe es jetzt an meiner Art zu arbeiten, also ich mache mehr als diese eine Stunde am Tag und ja, es funktioniert, es hilft und trotzdem darf man Angst haben davor und auch Skepsis haben und auch vor den Gefahren warnen, aber es nicht zu nutzen, na, du hast es schon ein paar Mal gesagt, das ist auch, glaube ich, jetzt nicht dein Zitat, aber dieses, du hast es vorhin im Nebensatz auch gesagt, die Menschen, die werden nicht direkt von der KI ersetzt, sondern die Menschen werden von den Menschen ersetzt, die mit der KI gut umgehen können.
Ja.
Und ja, genau.
Absolut.
Also, Selbstwirksamkeit durch selber sich Skills aneignen. Ne? Du hast so Zahlen mal zitiert, was gerade deine Generation angeht, dass 63% der Gen Z innerhalb der nächsten 12 Monate neue Tech-Skills lernen wollen. Das finde ich super cool.
Genau. Deswegen auch für meine Generation mal ins Coding zu gehen, einfach mal auch sich das erklären zu lassen, wenn man es schon immer mal machen wollte. Das hilft auch immens, diese Tools zu verstehen, was da im Hintergrund abgeht. Finde ich auch super, super hilfreich. Und das Allerwichtigste, glaube ich, ist das Thema digitale Hygiene.
Ja.
Also wirklich so eine 2-Stunden-Regel, Timer stellen, die ernst nehmen.
Sag mal, wie ist die 2-Stunden-Regel? Wie ist die?
Einfach nie mehr als 2 Stunden am Tag irgendwas scrollen. Also
okay,
wenn man 8 Stunden am Tag auf TikTok hängt, dann wirst du wirklich Banane. So, ich mag bei 2 Stunden YouTube-Shorts, wo ich auch schwerst abhängig bin, wirklich schon, dass ich schlechtere Laune habe. Wenn ich morgens mit dem Hund gehe und es nicht schaffe, einfach mal nur einen Hundespaziergang zu genießen, ohne dass ich zwischendurch meinen Dopamin-Rush durch diese 8-Sekunden-Videos brauche, bin ich tatsächlich enttäuscht von mir selber. Ja. Und schaffe es trotzdem in schlechten Wochen nie, das nicht zu machen. Mhm. Auch ich muss mich da täglich rausnehmen und ich habe ja schon lange kein Social Media mehr, weil ich meine, LinkedIn macht mich doch nicht süchtig. Also da ist ja kein Algorithmus dahinter, der mich jetzt abhängig macht, dass ich noch mehr KI-generierten Inhalt von irgendwelchen Leuten lese, die mir irgendwelche Prompting-Skills verkaufen wollen. Also deswegen...
Ne, aber das finde ich spannend. Und was, also neben dieser Begrenzung ist natürlich auch die aktive Suche nach Kontemplation, wie ihr das mit eurem Weiher macht. Ne? Also vielleicht für die, die es noch nicht so gehört haben, Oskar und Freunde haben sich einen kleinen See, ein Weiher nennt man das in Bayern, gepachtet für wirklich kleines Geld, wo ihr auch eine zum Angeln geht. Und das erinnert mich so ein bisschen an einen Professor, den Mami mir mal genannt, ich finde den leider nicht mehr, der in der NDR-Sendung irgendwann mal gesagt hat, dass eigentlich das, was wir uns so antun, Social Media mäßig, ist, macht mit unserem Hirn das, was früher Krieg gemacht hat. Oder was heißt früher, auch heute Krieg macht. Aber Menschen, die in Krieg leben, genauso viel Unruhe und die Empfehlung war, alle 2 Wochen mal für 3 Stunden im Wald nichts tun. Und ich finde, Angeln zählt fast zu nichts tun, weil es wirklich
einfach nicht ist. So ein Dschungel bei uns, das ist auch fast ein Wald. Also das ist. Aber ich habe einen alten Freund von meiner alten Arbeit, die haben dann zusammen einen Hektar Land vor Hamburg gepachtet, wo die Gemüse angebaut haben, dann Kulturveranstaltungen gemacht haben. Das kann man alles für kleines Geld machen. Ja. Weil solange man sich zusammentut und Lust hat, was zu bewegen, und das wird doppelt, dreifach zurückgezahlt. Ein sehr guter Freund von mir hat sich jetzt einen Schrebergarten geholt. Also Wilhelm, der war hier auch im Podcast. Deswegen, und das ist wirklich ein cooler Typ, wenn der sich einen Schrebergarten holt, dann könnt ihr euch auch einen Schrebergarten holen, für gutes Gewissen. Mein alter Chef Hannes hat das auch schon gemacht. Die verbringen da alle ihre Zeit, es geht denen allen gut. Damit kann man auf jeden Fall den Doom Loop ganz gut cutten. Sehr und cool. Man sieht auch einfach in den Zahlen, wenn man.
Let's cut the Doom Loop. Finde ich sehr schön. Ja.
Weniger Stress empfinden, bessere Lebensqualität. Also,
super. Du hast eine großartige Idee, die finde ich super, die würde ich gerne aufgreifen, dass du mal gesagt hast: Ja, lass uns doch mal irgendwie zu mehr Interaktion aufrufen. Du hast vorgeschlagen, dass wir das mit dieser Folge machen. Erklär mal, was du dir da überlegt hast. Finde ich so schön.
Ja, also ich meine, tendenziell sind wir mit vielen unserer Hörerinnen und Hörer gut vernetzt auf LinkedIn. Also ich würde gerne nächste Woche vielleicht, oder wenn wir uns das nächste Mal hören, eher in 2 Wochen kommt die nächste Folge, vielleicht das Thema Hoffnung mal aufgreifen. Trotzdem kann man ja auch über die Ängste der Leute sprechen und vielleicht auch schon ein paar davon auflösen. Aber wenn ihr uns mal 20, 30 Sekunden Sprachnotiz schickt, ihr Hörerinnen und Hörer, das sind ja auch viele Freundinnen und Freunde von uns, die das hier netterweise hören, was so eure Job- oder Tech- oder gesellschaftlichen Sorgen gerade sind. Und vielleicht können wir die ja mal in einer Hoffnungsfolge lösen.
Super.
Oder auch nicht, let's see. Aber ich würde mich auf jeden Fall freuen, von euch zu hören, falls ihr uns in der Sommerpause hört und ein Thema habt, was euch beschäftigt, womit ihr euch dann auseinandersetzen wollt, wenn ihr wieder zurückkommt. Dann können wir das nochmal angehen. Und ich hätte auf jeden Fall große Lust, das zu machen.
Super. Oskar, leider ist die halbe Stunde schon wieder rum. Es ist herrlich, könnte stundenlang weiterquatschen. Du hast aber vorher auch adressiert, dass du noch ein bisschen andere Sachen zu tun hast. Also erstmal vielen, vielen Dank wieder für die Zeit, die du unserem Projekt schenkst, auch mir damit schenkst. Ich bin wirklich super, super happy damit. Vielen, vielen Dank. Und an euch alle da draußen, wenn ihr Lust habt, dass wir weiter das machen, gebt uns gerne mal wieder 5 Sterne, schreibt mal Kommentare auf die Plattform und aber noch viel wichtiger, nehmt das Angebot an, schickt uns ein paar Fragen, dann würden wir eine Q&A-Folge machen. Wenn nichts kommt, dann legen wir uns auch wieder hin und machen ganz normal weiter wie bisher.
Yes, wir freuen uns auf jeden Fall. Danke, dass ihr zuhört. Danke für eure Zeit und Paps, macht auch Spaß.
Ja.
Mal weiter mit Elan und Freude und dann hören wir uns ganz bald wieder.
Danke.